Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu die weltweit beste und einzigartige Business-Podcast Nix und Pippi. Heute und hier für euch eure Moderators Hanna und Sascha.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten einzigartigen Podcast-Folge. Mein Name ist Johanna Kerschbaumer und mir gegenüber sitzt der
Sascha Winkler.
Der Sascha Winkler.
Hallo.
Ich grüße dich.
Es ist Freitagabend, ich habe leicht ein Sitzen. Wir haben viel Zeit, also es könnte eine sehr ausgedehnte Folge werden. Ich freue mich aber wahnsinnig drauf.
Sascha.
Hanna.
How's life?
It's going great.
Das ist auch so die Standardantwort, oder? Das ist so eine schöne Floskel. Na? Na?
Na, wie geht's?
Na, wie ist es? Ja, gut.
Smalltalk kann ich auf jeden Fall auch.
Ja, Smalltalk finde ich auch wirklich nach wie vor so eine mega scheiß Sache.
Ja, deswegen bin ich nicht auf Networking-Veranstaltungen im Gegensatz zu dir.
Ja, man macht es ja und man muss, aber so richtig Spaß, glaube ich, macht das niemandem. Weil dieses Rumgefloskele, und was ich auch immer so besonders unangenehm finde bei Networking-Veranstaltungen, du gehst ja alleine hin. Und ich finde, auf Veranstaltungen schon alleine zu gehen, ist irgendwie unangenehm, weil man geht quasi zu der Location, du weißt nicht, wo das ist, du gehst in den Raum rein und du kennst erstmal niemanden. Und dann bilden sich ja so Grüppchen. Und dann holst du dir erstmal ein Getränk, ne? Erstmal ein Getränk finden. Und dann versuchst du irgendwie Anschluss zu finden. Du guckst so mal nach links, du guckst nach rechts und bist so, okay, wo kann ich mich jetzt dazustellen? Und meistens überwindest du dich doch und stellst dich zu irgendeiner Gruppe hinzu und hörst dann so die ersten Wortfetzen und versuchst irgendwie noch mit zu partizipieren oder dich vorzustellen. Und das ist jedes Mal unangenehm.
Ah, ich hasse es auch. Wobei der eigentliche Worst Case ist, wenn du jemanden siehst, so einen ehemaligen Kunden oder so einen Dienstleister, an dem du dich so festklammerst, mit dem du aber eigentlich nichts zu erzählen hast. So, hey, cool.
Na?
Du hier? Ja, krass. Ich hasse es einfach.
Oder man fängt mit denen schon wirklich ein richtiges Gespräch an, merkst aber, irgendwie möchten beide Parteien auseinandergehen. Und dann sage ich immer so, ach, ich glaube, ich gehe mal eine rauchen.
Ja. Da sollte das aus How I Met Your Mother, das Barney Stinson Widerrufsrecht greifen und du könntest nach 2 Minuten sagen, Entschuldigung, ich widerrufe dieses Gespräch, dreh mich um und geh einfach.
Ja, ist bei Kunden meistens ja relativ schwierig, weil man möchte sie erhalten oder eventuell wieder reaktivieren.
Absolut.
Und ich glaube, das mit dem Rauchen ist halt immer ganz geil. Du kannst sagen, ah, ich gehe jetzt mal eine rauchen. Entweder wollen sie mitkommen oder sagt, ah, nee, ich rauche nicht, so gar kein Problem. Wir sehen uns später nochmal. So, und dann gehst du raus und triffst ja meistens so die Cool Kids. Weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hast du dann nach wie vor so, dass meistens die sehr sozialen Menschen dann draußen stehen, eine rauchen, da findest du sofort Anschluss.
Rauchen ist cool und bringt Anerkennung in der Gruppe.
Ja, so voll. Nee, aber dann, weißt du, du zündest deine Zigarette an oder fragst bestenfalls auch noch mal Feuer und zack, hast du ein Gespräch am Laufen. Hier ja. So ein Nixon-Fact, was ihr machen könnt.
Also, wenn ihr einfach networken wollt, fangt an mit Rauchen.
Ja, es funktioniert ja,
ja
aber
es
einfach.
Es ist leider so, ja.
Oder auch, also ich habe ja in meiner Vita, wenn man mal so ein bisschen zurück überlegt, habe ich hier relativ viele Jobs angefangen und auch sehr relativ schnell wieder sein gelassen, weil mich kein Unternehmen lange halten konnte, was aber nicht einem Unternehmen per se lag, sondern eigentlich an mir. Und da ich so oft einen Job wechseln musste, musste ich auch relativ viele neue Mitarbeiter kennenlernen. Und es ist auch jedes Mal wieder unangenehm, neue Mitarbeiter kennenzulernen. Du bist neu, du weißt nicht, wo was ist, du weißt nicht, was läuft, du weißt nicht, welche die coolen Kids sind, du weißt nicht, welche die weniger coolen Kids sind oder eben die Schleimer in der Arbeitswelt. Das ist ja auch wie in der Schulzeit. Das unterscheidet sich ja meistens weniger. Und dann geht man irgendwann einfach eine rauchen und dann hast du schon meistens die Leute dastehen, mit denen du auch in deiner restlichen Arbeitswelt dann auch zusammen sein möchtest. Dann schnackst du, lernst du dich kennen und hast einfach einen smoothen Einstieg.
Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe im Leben. Ich ging als Kind immer oder als Jugendlicher davon aus, dass Menschen irgendwann erwachsen werden. Das ist Quatsch. Sie werden bloß älter.
Richtig.
Und Arbeit ist exakt dasselbe wie Schule.
Es ist genauso und es hört auch nicht auf. Ich meine, du hast die Coolen, du hast die weniger Coolen, du hast die Schleimer, du hast einfach die Arschlöcher per se. Und natürlich ist das auch das Krasse, es gibt ja auch Zickenkrieg.
Immer.
Und der Zickenkrieg hört nicht auf. Und dann zickt sich Tina mit Beate an, weil sie vielleicht den letzten Donut gefressen hat, was weiß ich. Hört nicht auf.
Kein Scherz, das habe ich immer wieder gesagt. Ich möchte mich selbstständig machen. Das heißt, ich möchte regelmäßig die Agenturen wechseln, weil mir dieses ganze Innerpolitische zu sehr auf den Sack geht. Ich möchte nicht mehr an irgendwelchen Kaffeemaschinen rumstehen und mich über Chefs unterhalten oder Kollegen unterhalten. Und das ist ein Traum, wirklich ein riesen Vorteil von dem, was ich jetzt mache, ist, ich bin irgendwo so zwischen 4 Wochen und 3 Monaten. Und wenn die dann anfangen, immer über dies und das zu erzählen, ich gehe dann immer grinsend weg, weil es mir egal ist, weil ich Freelancer bin.
Angenehm, das habe ich als Selbstständige leider nicht, da man natürlich mit Kunden zu tun hat und die betreut man lange und man hat natürlich auch wirklich wundervolle Kunden, mit denen verbringt man gerne Zeit, mit denen steckt man gerne, die sind super und man hat auch Arschlochkunden. Man hat Arschlochkunden, da zuckt man zusammen, wenn das Handy klingelt, wenn man den Namen drauf stehen sieht, dann möchte man sich nicht mit dem unterhalten, aber man muss. Und da lästert man ja quasi intern ja auch über die Kunden, weil man sich so denkt, so boah, nee.
Na gut, Hanna, bevor wir jetzt komplett ausschweifen, was ich dir bei der letzten Folge schon erzählen wollte und ich möchte es jetzt endlich tun, weißt du oder hast du eine Ahnung, wie ich das erste Mal in meinem Leben Geld verdient habe?
Lutschen?
Ja, aber dafür habe ich kein Geld bekommen. Nein, und zwar, meine erste Verdienstquelle ist das Dorfigste, was du dir vorstellen kannst. Und du wirst es nicht glauben, aber wir haben früher...
Zeitungsaustragen.
Oh, das habe ich auch gemacht, aber nur einmal. Und das ist ein Höllenjob. Also jeder, der das macht, ey, Props to euch. Ich hasse es. Nee, bei uns war es ein bisschen einfacher. Wir haben Kastanien und Eicheln gesammelt und sind zum Förster gegangen und haben die kiloweise bei dem abgerechnet.
Und was macht er damit?
Boom. Der hat die ans Wild verfüttert, glaube ich. Oder er hatte weirde Fetische und hat sich einen Keller voll mit Eicheln gemacht und ist da geschwommen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es hat wirklich, wir haben wirklich gut, wurden gut dafür bezahlt. So. Das heißt, ja. Wir sind dann immer im Herbst losgezogen und haben einfach an den scheiß Kastanienbäumen geschüttelt. Wir haben riesen Stöcker hochgeworfen, wir sind hochgeklettert und haben ganze Äste abgeschnitten, nur um halt damit Kohle zu machen. Und das war wirklich meine allererste Verdienstquelle.
Wenn ich so über meine allererste Verdienstquelle in Anführungszeichen nachdenke, das war weniger für mich, sondern für ein Schulprojekt. Da war ich noch in Bayern auf der Schule und das war in der 5. Klasse. Und in der 5. Klasse gab es irgendwann, lass es ein Wandertag gewesen sein. Das heißt, wir mussten für diesen Wandertag Geld sammeln auf irgendeine Art und Weise. Und ja, unsere Lehrerin hat uns an die Hand genommen, hat gesagt, ja, wir wollen ja zu irgendeinem tollen, weiß ich was, Freizeitbad gehen, dafür brauchen wir Geld. Was können wir denn machen? Und dann hat natürlich die eine Gruppe gesagt, meistens die Mädchen, ja, wir machen ein Theaterstück und da zahlen die Leute bestimmt extrem viel Geld
und
dafür.
Und Hannah hat vorgeschlagen, Sexy Car Wash.
Klar. Und, ach, keine Ahnung. Und dann haben Jungs gesagt, ja, wir gehen mit den Hunden der, keine Ahnung, Eltern spazieren, dies, das. Und ich fand das total lahm. Ich dachte mir, mein Gott, das so kommt man doch nicht an Geld, Kinders. Und das zog sich sozusagen, wenn man eigentlich so möchte, durch. Aber ich mir dachte, okay, ich möchte Geld verdienen. Und wie mache ich das am besten? Also dachte ich mir, wir haben zu Hause bei Mutti noch alte Bananen. Also so richtig schöne braune Bananen. Die können wir doch irgendwie zu Geld machen. Und habe meine Mutter dann dazu auch noch Milch einkaufen lassen, Unmengen Milch. Und dann standen wir in der Schule und haben Bananenmilch gemixt. Und die Lehrerin meinte so, das wird ja keiner kaufen. Und ich so, watch me. Watch me, Bitch. Wie ich da meine Bananenmilch für 3,99 € damals noch Mark verkauft habe. Und es hat da wirklich funktioniert. Ich hatte da so ein kleines Team von irgendwelchen Mädels, also Lisa, Romina, liebe Grüße an dieser Stelle, mit der wir dann hier unseren Bananenmilchstand aufgebaut haben und das ging weg wie warme Semmeln.
Wie warme Bananenmilch. Wow, ich bin fasziniert, dass ihr Bananen hattet.
Ja, du altes Ostkind, ey.
Nein, das ist ein Scherz. Ich hatte auch mal Bananen. Oh. An diesem einen schönen Weihnachten.
War denn schön, ja.
Okay, Hanna, wir sind aber nicht hier, um über deine Bananenmilch oder diverse anderes zu sprechen.
Nee, wir haben nämlich Fragen bekommen zu unserer allerersten Folge.
Ganz genau. Viele Leute haben uns geschrieben, okay, das ist eine Lüge, es war meine Mama, hat uns geschrieben, nein. Wir würden gerne die zweite Folge unseres Podcasts nutzen, um doch nochmal ein bisschen tiefer in den Weingelee einzutauchen. Und ich würde gerne Hanna damit auffordern, ein bisschen mehr darüber zu erzählen, wie es denn so kam, was ihr so gemacht habt und wie ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt seid, mit Cheers, eurem Weinaufstrich.
Naja, es ging ja alles los mit der Gründung und das war das allererste, was eigentlich die Frage war, wie lief denn überhaupt so eine Gründung ab und wie läuft einfach überhaupt eine Gründung ab, weil das Internet relativ wenig darüber hergibt, wie man eigentlich ein Unternehmen gründet und was man beachten muss und was nicht. Und damit würde ich jetzt einfach mal beginnen, weil wir haben ja unser Unternehmen nicht wie ich das letzte Folge schon erzählt habe, damit gegründet, dass wir besonders viel Recherche betrieben haben. Was glücklich verlief. Wir hatten Glück, dass unser Produkt gut ankam. War ja auch ein, ne, oder beziehungsweise ist ein gutes Produkt, ist Alkohol drin, ist lecker, läuft. Aber das kann man ja nicht per se bei jedem Unternehmen oder bei jedem Produkt sagen. Das heißt, bei jedem Unternehmen, das allererste, was man macht, ist natürlich eine Idee haben. Das macht man am besten durch Brainstorm, einfach gucken, okay, was kann der Markt gebrauchen, was gibt es noch nicht. Oder was gewisse Unternehmen auch machen, ist, sie gucken, was funktioniert in anderen Märkten, die vergleichbar sind. Also zum Beispiel in Amerika guckt man ganz gerne oder auch in Australien. Welche Produkte oder welche Dienstleistungen werden angeboten und welche kann man dann sozusagen adaptieren für zum Beispiel den Heimatmarkt für uns, also Deutschland. Dann schaut man, okay, gibt es das eventuell schon? Habe ich Konkurrenz? Wenn ja, was macht denn die Konkurrenz? Wie teuer ist das Ganze? Und natürlich auch, wer ist denn meine Zielgruppe? Also wer kauft denn oder wer soll denn meine Dienstleistung benutzen? Und da muss man einfach mal ein bisschen recherchieren oder auch in sich gehen, mit Freunden sprechen. Das ist ja auch immer das A und O. Ganz, ganz viel kommunizieren. Mit allen Freunden und Bekannten, um dann zu wissen, okay, kann das eventuell dem Markt standhalten?
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte immer so bei vielen Gründungen immer so gehofft, dass das den Leuten so ein Herzensprojekt ist, dass sie schon immer gerne das und das machen wollten und schon immer gerne einen Weinaufstrich machen wollten. Ich finde es ein bisschen unromantisch, dass ihr euch wirklich hingesetzt habt und geguckt habt, so, womit können wir Geld verdienen?
Ja, wir haben halt gesoffen, ne? Also wir haben gesoffen und daher kam das. Das ist natürlich nicht die Regel und so sollte es auch nicht sein. Also man sollte sich ein bisschen hinsetzen, nicht nur ein bisschen, sondern man sollte sich auch ein bisschen länger hinsetzen und brainstormen, ob das Produkt überhaupt Bestand hat und oder auch, ob man ein Problem lösen kann. Viele Leute gründen auch etwas aus einem Herzenswunsch heraus. Das kann auch wunderbar funktionieren, wenn man zum Beispiel einfach bestehende Produkte, die es schon gibt, einfach nur optimiert. Es gibt zum Beispiel ein Startup, was ich im Zuge meiner Tätigkeit als produzierendes Unternehmen eines Weinaufstrich-Startups gefunden habe. Und dieses Unternehmen stellt Marmelade her, aber hat das in eine Tube gepackt. Also trivial eigentlich.
Mhm.
Also ganz schlechte Marmelade in den 5 Standardgeschmackssorten, die es so gibt, also Himbeer, Erdbeer, Aprikose, alles, was der deutsche Markt besonders geil findet, also die Hauptmarmeladensorten, die haben es einfach in eine Tube gepackt, weil sie gesagt haben, ey, das ist praktischer.
Und was glaubst du, also du kannst sagen, was ist da jetzt sozusagen der USP? Ja. Lexikon USP steht für Unique Selling Proposition, das heißt, es ist dein Alleinstellungsmerkmal. Was hast du, was andere nicht haben? Nur kurz
genau.
Für den Bildungsauftrag dieses Podcasts. Was glaubst du denn, was ist der Vorteil an was Marmelade in der Tube?
Ja, also der Vorteil von oder der USP von Marmelade in der Tube ist, dass du keinen Löffel mehr brauchst oder kein Messer, weil du kannst es direkt rausquetschen aus der Tube.
Das finde ich sehr unromantisch. Ich mag das Geräusch von Messern in Gläsern.
Boah, ich hasse das. Mir geht das so auf den Sack.
Ernsthaft?
Und vor allem, wenn du, also müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, wer kennt das nicht, ne? Man hat dann so die Marmeladenreste drin und dann klebt das am Messer und dann rutscht man so ein bisschen ab und hat die Pampe an den Händen und es klebt. Das klebt, Sascha.
Das klebt einfach. Gut.
Deswegen aber bin ich da kein großer Fan von. Deswegen die Marmelade in der Tube ist echt eine gute Sache. Ist ein einfaches Produkt in einfach einer neuen Hülle und es funktioniert.
Hanna, ich bin ja auch kein Unternehmensgründer. Deswegen frage ich einfach, was ist denn sozusagen der erste Schritt zur Gründung hin, neben seinem Job zu kündigen? Also ich weiß, vielleicht sollte man nicht immer gleich seinen Job kündigen. Man sollte vielleicht auch parallel starten, aber egal. Aber ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt die Idee, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe recherchiert, ich habe irgendwie das Produkt. Was passiert jetzt? Was habt ihr gemacht?
Naja, also man hat ja also dann sein Produkt gebrainstormt, man findet seine Zielgruppe. Dann ist der allerwichtigste Punkt, erstmal zu wissen, wie finanziert man sich denn? Und das sollte man bestenfalls in einem Businessplan, also in deinen eigenen Geschäftsnotizen, wenn du so möchtest, in deinen stringenten Plan, wie dein Business laufen sollte, einfach verschriftlichen. Wie kommt denn Geld rein? Was sind denn deine Einnahmensquellen? Weil Geld wächst nicht auf Bäumen. Das heißt, einmal musst du wissen, wie startest du? Es gibt dann natürlich ganz tolle Sachen. Es gibt Investoren. Das ist meistens der einfachste Weg. Die geben dir Geld, damit du dein Unternehmen gründen kannst. Das heißt, du bereitest einen Pitch vor. Das sind also wie deine Bewerbungsunterlagen für alle, die es nicht wissen, um dein neues Produkt oder auch dein Unternehmen Investoren, also Geldgeber, zu präsentieren. Und die investieren dann mit einem gewissen Kapital in dein Unternehmen rein. Sie geben dir Geld, dafür bekommen sie Prozente von dem Unternehmen und das wächst und gedeiht dann bestenfalls. Das heißt, das ist einfach eine Strategie, sich einen Investor zu suchen oder man nimmt Kredite auf von der Bank, Eigenkapital ist immer gut, um zu starten. So haben wir es gemacht, zwar nur mit Chemiken 4.500 Euro. Normalerweise startet man ein bisschen höher, damit man ein bisschen Spielraum hat. Man muss ja auch Gehälter bezahlen und von irgendwas leben und auch die ersten Einkäufe erledigen oder auch Marketing machen, bis das Produkt überhaupt an Land kommt.
Das ist auch, muss man eigentlich dazu sagen, bei Investoren ist immer für mich gefühlt so als Außenstehender das Problem, dass du halt plötzlich jemanden mit dabei hast, der wahrscheinlich auch ein gewisses Mitspracherecht haben möchte, oder? Also ich meine, natürlich der Best Case ist, dass jemand sagt, hier hast du viel Geld, mach was draus und gib mir am Ende von dem Gewinn was ab. Aber viele Investoren wollen natürlich nicht komplett blind in die Leute investieren und haben dann bestimmte Anteile wahrscheinlich an der Firma oder und mehr oder weniger Mitspracherecht. Das ist natürlich auch, glaube ich, kann auch sehr anstrengend sein.
Also es kommt immer ganz drauf an, wen du da hast. Also es gibt Business Angels, die geben dir einfach nur Geld und damit kannst du quasi machen, was du willst. Du sendest denen ja auch Updates, also du bleibst auch mit denen in Kontakt. Und es gibt auch Investoren, die einfach mitbestimmen wollen und auch mitsprechen wollen und davon hast du dann auch wirklich was, weil die auch die dementsprechenden Kontakte haben oder auch das Wissen in der jeweiligen Branche, um dir weiterzuhelfen. Das heißt, du kannst solche und solche haben. Und da entscheidest du natürlich du als Gründer, wen du mit an Bord holen möchtest, weil man darf ja nicht vergessen, wenn man ein Unternehmen gründet, man hat ja eine Art Gesellschaftsform, also eine juristische Person. Und am Anfang startet man, wenn man alleine gründet, mit 100%. Also 100% dieses Unternehmens gehört dir. Wenn auf einmal ein neuer Investor reinkommt, dann schmälern sich deine Prozente. Dieser Mensch oder dieses Unternehmen, kann ja auch ein Unternehmen sein, also wieder eine juristische Person, hat ja auch Mitspracherecht dann. Und ob er davon Gebrauch macht oder nicht, ist halt eine andere Frage.
Aber ihr habt es sozusagen komplett ohne Investoren gemacht?
Wir haben das bis zum jetzigen Punkt komplett ohne Investoren gemacht. Genau, also wir hatten das Glück, dass sich das einfach über den Cashflow geregelt hat, also über unseren Umsatz.
Weil ich das ein bisschen miterlebt habe, ihr habt auch den großen Vorteil gehabt, dass ihr natürlich von, ich sage mal, von Idee bis zur direkten Umsetzung und den ersten Verkäufen auch wirklich sehr, sehr kurz Zeit gehabt habt. Ne? Ich war damals sehr erstaunt, also ich glaube, gefühlt war es, ihr habt mir im Oktober erzählt, dass ihr euch selbstständig macht und habt im Dezember die ersten Sachen verkauft. Ne? Das ist natürlich leider nicht immer der Fall, wenn du halt ein Produkt hast, was, ich sag mal, entwicklungsintensiver ist, was du halt irgendwie viel länger produzieren musst oder viel länger gucken musst, wie du was machst. Das war natürlich ein großer Vorteil bei euch. Ihr habt dann im Prinzip 3 Monate, nachdem ihr es entschlossen habt, euch zu gründen, habt ihr Geld eingenommen. Das ist natürlich erstmal erstaunlich, muss ich sagen. Ich war wirklich fasziniert, dass das so schnell ging. Ist aber ein Riesenvorteil, weil du dann wirklich ab Monat 4 plötzlich wieder Geld in die Kasse reingespielt bekommen hast.
Deswegen haben wir diesen Weg gewählt mit Märkten. Dass wir wirklich auf diesen Wochenmärkten standen und das Produkt direkt verkauft haben und somit das Geld auch wieder in die Kasse gespült haben. Weil wir brauchten Geld, wir brauchten dringend Umsatz. Und da gibt es ja auch so eine goldene Regel, also Liquidität bevor, Moment, wie heißt die? Hat sich gut eingebrannt, die goldene Regel. Achso, klar, Liquidität vor Rentabilität. Das ist so eine goldene Phrase, die eigentlich jeder aus dem FF außer ich können sollte. Das heißt, du brauchst einfach Umsatz. Und ob es rentabel ist oder nicht, daran kann man immer noch optimieren. Zuallererst, Geld muss rein. Weil man darf ja nicht vergessen, gerade bei unserem Unternehmen, also einem produzierenden Unternehmen im Lebensmittelgewerbe, ist es so, man geht in Vorkasse. Müsst ihr euch so vorstellen, liebe Nixen und Nixinnen. Man produziert erstmal, man kauft ein, man stellt das her, also man etikettiert das Produkt und dann muss man das verschicken. Da hat die DHL ja noch Kosten. Das heißt, es sammeln sich sehr, sehr viele Kosten an und irgendwann ist es beim Kunden, er hat hoffentlich verkauft. Das heißt, man hat noch Akquisitionskosten. Und bis der das dann zahlt, also offiziell sollte er nach 2 Wochen zahlen, aber auch Händler, wie wir zum Beispiel über Lebensmitteleinzelhandel oder auch Feinkostgeschäfte machen, die zahlen einfach mal nach 2 Monaten oder 3 Monaten. Einfach nur, weil es ihnen so passt. Oder vielleicht passte was an der Rechnung nicht. Und dann hast du eine riesige Schere zwischen, okay, du hattest Geld in die Hand genommen und bis du Geld wieder rausbekommst, was natürlich daraus mehr geworden ist, ja, du hast aber eine Zeit dazwischen, eine ganz schöne Diskrepanz.
Was du vor allen Dingen noch vergisst, ist dieses klassische Thema Personalkosten. Ihr habt ja jetzt mittlerweile alle keine Jobs mehr. Wenn ich richtig informiert bin, du und Paula wart ja im Prinzip dann nicht arbeitslos, ihr wart selbstständig. So, und ihr müsst aber auch jeden Monat Miete zahlen, essen, trinken und Spaßgeld haben.
Genau.
So, das ist ja ein Riesenposten. Und im Prinzip, ich merke das bei mir selber auch. Bin ja jetzt auch nicht mit einem riesen finanziellen Puffer irgendwie in die Selbstständigkeit gestartet. Und natürlich ist es cool, wenn du dann eine Anstellung hast, aber ich hatte es auch zum Teil, dass Agenturen sich schon über 4 Wochen Zeit gelassen haben zu zahlen. Und dann wird es ja halt schon irgendwann richtig eng, weil du musst halt trotzdem, also ich zahle als Selbstständiger wahnsinnig hohe Krankenversicherung, ich habe natürlich trotzdem eine Miete und ich muss natürlich trotzdem irgendwie Essen, Trinken, Heiterkeit bezahlen.
Richtig, also wir hatten auch in den ersten Monaten, haben wir von unserem Ersparten gelebt. Mhm. Muss man auch einfach knallhart so sagen. Also das ging auf die eigene Tasche, bis wir erstmal Geld bekommen haben. Und es hat sich, wie gesagt, Monate hingezogen. Und deswegen machen es auch viele andere Unternehmen so, dass sie am Anfang zum Beispiel Crowdfunding machen. Für alle Leute, die es nicht wissen, Crowdfunding ist eine Möglichkeit über verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Startnext fällt mir jetzt ein, wo man online einem Publikum, also Usern online, sein Produkt vorstellen kann. Und die spenden dann quasi Geld, damit man als Gründer diese Idee verwirklichen kann. Und mit diesem Geld kann man dann auch wieder haushalten und kann man seine Produkte, wenn das dann alles klar geht, finanzieren.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die das nicht einfach nur aus Goodwill machen. Also es ist jetzt nicht so, hey, die mag ich, da schenke ich Geld. Viele Unternehmen sagen halt, wenn unser Produkt dann produziert ist, kriegst du beispielsweise 50% auf die erste Bestellung. Oder du kriegst halt direkt Anteile, was eher selten ist. Aber es gibt's auch, dass man im Prinzip über Crowdfunding sich Anteile von dem Unternehmen kaufen kann.
Das wäre dann Crowdinvesting.
Crowdinvesting.
Genau, es gibt da Crowdfunding und Crowdinvesting. Das eine ist sozusagen das mit den Prozenten, was Sascha gerade angesprochen hat. Und das andere ist wirklich von Privatpersonen, die dann eben Geld spenden und dafür dann auch die Produkte bekommt oder zum Beispiel ein Meet and Greet mit den Gründern oder irgendwelche anderen wilden Aktionen. Mhm. Und was ja auch viele Unternehmen machen, das sind einfach Gelder nehmen, ich vergesse mal, wie es heißt.
Förderung.
Ach, Förderung. Ich vergesse immer dieses Wort, weil es einfach bei uns nicht ging. So. Ja. Wir hatten keine Förderung, aber man kann sich auch einfach staatliche Förderungen holen oder auch Gründungsförderungen, damit man in den ersten Monaten erstmal ein bisschen Geld hat, um sich zu finanzieren. Mhm. Und ich würde sagen, das sind erstmal die ersten Schritte, wenn man ein Unternehmen gründen will, zu wissen, wie finanziert sich das per se, also wie macht mein Unternehmen Geld? Also wie teuer ist meine Dienstleistung, wer will meine Dienstleistung oder mein Produkt haben, wie sind da die Vertriebswege, dann natürlich auch, was für eine juristische Person habe ich denn da, die ich gründen will, also habe ich eine UG, habe ich eine GmbH, die ich gründen möchte oder auch eine AG, das ist natürlich auch möglich, man kann auch gleich eine Aktiengesellschaft gründen, da muss man sich auch einfach mal klar werden, okay, was habe ich denn für ein Unternehmen? Wie viel Sicherheit brauche ich? Das ist ja so Thema UG und GmbH. Möchte ich sozusagen juristisch nicht in Anführungszeichen belangt werden können in meinem
Privatperson?
Genau, in meinem Privatvermögen. Das ist erstmal so der erste Schritt und es liegt ja auch so ein bisschen am Gründungsteam und an deinem Stammkapital. Also wie viel Geld lege ich denn in die Firma am Anfang rein von seinem eigenen Geld? Man muss ja auch den Notar bezahlen.
Bei der GmbH, weiß ich, sind es, glaube ich, 25.000 Euro, die du erstmal nur in den Topf packst und die einfach nie wieder anfassen darfst erstmal, solange die GmbH eigentlich besteht.
Stimmt nicht ganz, also man kann mit dem Geld auch haushalten, weil du musst es nicht einfach nur unangefasst lassen und du kannst auch mit weniger starten, also mit 12.500 mit der Hälfte.
Ah, okay. Und für was habt ihr euch endgültig entschieden? Was ist jetzt Hanna und Paula aus Weinaufstrich für eine Gesellschaftsform?
Also wir sind eine UG, weil wir arme Küchenmäuse sind. Wir haben es halt mit 4.500 Euro gegründet, das reicht halt dann einfach nicht für eine GmbH. Mhm. Und eine UG, ist das Coole daran, eine UG kann man theoretisch mit einem einzigen Euro gründen. Das geht. Und du hast quasi genau dieselben Rechte und Verpflichtungen wie von einer GmbH. Also die UG ist sozusagen das hässliche kleine Stiefschwesterchen von einer GmbH. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste, wie ich finde, wer ist denn in deinem Gründungsteam? Gründest du alleine? Gründest du mit anderen Gründern zusammen? Und da, finde ich, verschwenden die wenigsten Leute genug Zeit drauf. Weil du musst ja das perfekte Gründungsteam haben. Du musst ja Leute haben, die einfach verschiedene Arbeitsbereiche abdecken können, dieselben Elan haben, dieselben Power wie du, um dein Unternehmen voranzubringen. Weil es bringt ja nichts, wenn der eine nur rumeiert und eigentlich nur so ein bisschen mitmachen will, aber trotzdem 33% deines Unternehmens hat. Das ist ja einfach nur Kacke.
Weil unsere lieben Nixon und Nixon das nicht wissen, du und Paula, ihr seid wirklich schon lange befreundet, oder?
Genau.
Also du hast sozusagen den Schritt gewagt und hast dich mit wirklich guten Freundin selbstständig gemacht.
Richtig. Paula ist meine beste Freundin seit der Schulzeit. Also wir haben uns in der 8. Klasse kennengelernt, in Bayreuth.
Als es noch D-Mark gab.
Gab es da noch D-Mark? Nein, gab es nicht mehr.
Okay, so alt ist sie doch nicht.
Genau. Und das war natürlich auch wahnsinnig blauäugig, ne? Also ich habe mir einen guten Freund geschnappt, ich habe mir meine beste Freundin geschnappt und dachte mir, das ist ein sicheres Ding, ne? Mit meinen sozusagen guten Freunden Unternehmen gründen. Und ist natürlich riskant. Also wir hatten Glück, dass wir eben verschiedene Arbeitsbereiche hatten. Für uns war es klar, okay, Paula übernimmt die Produktion, Chris macht die Finanzen und die Buchhaltung und ich kümmere mich sozusagen um die ganzen operativen und strategischen Geschäfte und habe sozusagen Auge über Marketing, Vertrieb und alle anderen Geschäftsbereiche. So waren wir aufgestellt. Und im Laufe der Zeit wird man einfach dann herausfinden, ob das Gründungsteam auch zusammenpasst, weil es ist ja immer so, dass das bricht auch mal und das erste Jahr ist das härteste, weil man hat kein Geld, man hat enorm viel Stress und man hat keinen Bock, die Fressen der anderen jeden Tag zu sehen. Man ist irgendwann durch, man kann nicht mehr, weil man arbeitet extrem viel und das Stresslevel ist einfach hoch und deswegen brechen auch wahnsinnig viele Startups im ersten Jahr einfach ein.
Okay, also meinst du, dass das große Problem ist auch wirklich ganz oft einfach persönliche Differenzen?
Ja, wahnsinnig oft.
Hanna, ich habe es dir noch nie privat erzählt, aber ich muss es dir jetzt sagen.
Du hast meine Stimme.
Ja, ich hasse Hannas Stimme, Leute, wirklich. Hanna hat sich um vieles drumherum gekümmert, um das Fotoshooting und hat alles organisiert und die ganze Technik eingekauft. Aber ich bin das arme Mistschwein, was den Podcast schneiden muss. Und ich habe Hanna nach Tag 3, an dem ich wirklich insgesamt 9 Stunden an dem scheiß Podcast gesessen habe, weil ich mich mit dem Programm auseinandersetzen musste, habe ich Hanna eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, Hanna, ich hasse deine Stimme.
Das ging mir ja nicht anders. Ich finde deine Stimme auch richtig kacke. Da hat er mir auch irgendwelche Sprachnachrichten geschrieben und ich meinte so...
Geschrieben. Sascha schreibt Sprachnachrichten.
Hat er mir so geschickt und ich so, Sascha, ne, ich höre mir das nicht an.
Ich kann es mir nicht mehr anhören,
Sascha. Ich kann deine Stimme, deine Wortrhythmik, ich finde das alles so kacke. Ich will das nicht mehr hören.
Klinge ich im Podcast anders als bei Sprachnachrichten?
Das kann ich schwer beurteilen.
Da weil du dir keine Sprachnachrichten...
Weil ich deine Sprachnachrichten nicht anhöre.
Okay, gut. Ich frage jetzt mal frei hinaus. Würdest du wieder mit Freunden gründen?
Nein, nicht, weil es jetzt so wahnsinnig schlecht läuft, sondern ich habe nicht wahnsinnig viele Freunde. Sascha grinst mich schon an, weil ich Sprachnachrichten schicke. Nein, ich habe wenige Freunde, wo ich sagen würde, das sind tiefe Freundschaften. Und mit denen möchte ich mich wirklich gerne treffen und mich wirklich gerne tief über alle möglichen Sachen unterhalten. Und sobald man gegründet hat und sobald man in einem Unternehmen steckt, redet man nur noch über die Firma. Mhm. Man sieht sich und man sagt ja, okay, wir haben jetzt so ein bisschen Freundschaftszeit. Wir reden jetzt mal nicht über die Firma. Das Ganze geht dann 10 Minuten, bis man sagt, ach, eine Sache habe ich noch. Hast du noch Kunden XY angerufen? Hast du das Gehalt von Luisa überwiesen? Und dann kommt aus diesem Zirkel nicht mehr raus. Und das heißt, eigentlich tauscht man in dem Moment, wenn man mit Freunden gründet, seine beste Freundin oder seinen besten Freund ein gegen einen Geschäftspartner.
Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Vorteile davon, mit Freunden zu gründen. Es gibt aber natürlich auch viele Nachteile. Und bei dir scheint es ja zumindest, was das angeht, irgendwie, na, vielleicht hat die Freundschaft nicht drunter gelitten, aber sie wurde schon gefühlt vernachlässigt, was ich so ein bisschen raushöre.
Ja, weil man ist dann Geschäftspartner. Mhm. Und man redet immer über die Firma und die Firma ist das eigentliche Baby. Und dann ist der Stress, also das Stressniveau ist auf beiden Ebenen, also bei beiden Freunden einfach enorm hoch. Und das ist der Freundschaft nicht wirklich zuträglich. Mhm. Stell dir vor, wir würden jeden Tag diesen Podcast aufnehmen. Dann möchtest du auch nicht mit mir auch noch Freitagmorgen um 11 Uhr brunchen gehen, weil du sagst, Alter, ich sehe diese Fresse jeden Tag. Ich höre auch noch ihre fucking Stimme. Ich will nicht auch noch mit dir fucking brunchen gehen. Und das passiert auch noch. Auch darf man nicht vergessen, dass es, man hat ein anderes Arbeitsverhältnis. Also Freunde sehen nicht dein Arbeits-Ich. Und es war bei uns ganz, ganz ausgeprägt, dass Paula das erste Mal mich gesehen hat als Arbeits-Hanna. Und die Freundschafts-Hanna ist all fun and games. Also macht Spaß, ich trinke gerne, ich gehe rauchen, ich mache derbe Witze, dies, das. Und die Arbeits-Hanna macht keinen Spaß. Ich möchte mit der Arbeits-Hanna nichts zu tun haben,
ich
persönlich.
Ich möchte auch mit der Arbeits-Hanna nichts zu tun haben. Ich habe, ganz kurz für unsere Zuhörer, ich habe Hanna 1-2 Mal erlebt in solchen Arbeitssituationen und ich kann euch sagen, niemand möchte mit Arbeits-Hanna zu tun haben. Gar keiner auf dieser Welt.
Ja, ich verstehe es ja auch irgendwo. Ich meine, ich bin extrem ehrgeizig. Ich setze mich hin, ich arbeite durch und ich lasse halt auch keine Diskussion und Ineffizienz zu. Und wenn man dann sozusagen bei mir arbeitet oder mit mir arbeitet und man 7-mal dieselbe Frage stellt und einfach nicht zur Potte kommt, da habe ich auch einfach keine Geduld. Und das war eben bei uns ganz, ganz extrem so, dass man auf einmal gemerkt hat, okay, das sind 2 unterschiedliche Personen und da muss man eben wissen, also derjenige Mensch, ob man damit überhaupt klarkommt, dass es diese 2 Personen gibt und oftmals sieht man die vorher nicht.
Schizophrenie nennt man das.
Bipolar.
Bipolar. Na gut. Was würde denn passieren, wenn dann jemand, der dich sozusagen privat kennt, oder in dem Fall Paula, plötzlich nicht mehr mit der Arbeitshanna zurechtkommt, weil er merkt so, what the fuck, wer ist das?
Wegrennen.
Es wie ein Unfall aussehen lassen.
Richtig. Nee, da gibt es Gott sei Dank Gesellschafterverträge. Also jeder, der clever ist, also liebe Nixinnen und Nixen, liebe neue Gründer 2020, macht ein Gesellschaftsvertrag.
Praktisch wie ein Ehevertrag.
Ist praktisch wie ein Ehevertrag.
Du regelst im Prinzip, bevor du dich gründest, schon im Worst Case, was passiert, wenn wir uns irgendwann nicht mehr einig sind.
Man muss auch, wenn man gründet, ganz ehrlich zu sich selbst sein, um zu wissen, was kann in die Hose gehen. Und da möchte man sich absichern lassen. Weil es ist nicht so, wenn man eine Firma gründet, dass man einfach sagt, pah, kein Bock mehr, ich höre jetzt die Scheiße auf. Nee, weil man hat sich da was ans Bein gebunden, man hat da Pflichten und man muss denen auch nachkommen. Also wie zum Beispiel Buchführung. Und eine Firmenauflösung, eine Liquidation oder auch eine Insolvenz, das möchte wirklich keiner von euch. Das kann ich euch gerne nochmal in Ruhe irgendwann anders erzählen. Das ist dann die private Freizeit-Hanna und nicht die Geschäfts-Hanna.
Da geben wir Hanna vorher 2, 3 Wein und dann geht's richtig los.
Das heißt, es gibt die Möglichkeit in Deutschland, dass ihr es einmal gehört habt, per Musterprotokoll zu gründen. Musterprotokoll, da steht eigentlich nur alles Wesentliche drin. Das hat jeder Anwalt einfach oder jeder Steuerberater rumliegen. Da ist nichts weiter geregelt, außer der Name, der Firmensitz, das Stammkapital und natürlich einfach das deutsche Recht. Nichts drin. Das bringt aber einem nichts. Weil man möchte ja zum Beispiel wissen, was passiert, wenn jemand krank ist oder nicht arbeitet oder ins Ausland flieht oder keinen Kontakt mehr hat oder Firmendaten illegalerweise verkauft, weiß ich nicht. Man muss alles regeln oder auch die Arbeitszeit. Und das macht man in einem Gesellschaftsvertrag. Also man nimmt sich diese 1.000 Euro für den Anfang. Man geht zu einer Anwältin und man bespricht den Worst Case durch und verschriftlicht das einmal an den Gesellschaftervertrag. Das heißt, Gründungsidee, alles prüfen, dass es passt, man hat sein Produkt, man hat seine Finanzierung, man geht zu einem Notar, man beschließt seine juristische Person, man hat einen Gesellschaftervertrag, boom, fertig ist die Laube, zack, hat man sein erstes eigenes Unternehmen.
So einfach ist es manchmal.
So einfach ist es. Und dann hat man so eine Scheiße am Bein.
Gut, nachdem wir diesen ganzen langweiligen juristischen Kram hinter uns gebracht haben.
Ach Sascha.
Oh Mann, es ist so langweilig.
Oh, du bist immer noch ein Business-Podcast.
Oh, ich weiß, aber bei mir ist es auch so, Steuern nochmal beantragen.
Stimmt, diese ganze Rotze, darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen, zu wissen, wie sind denn da die bürokratischen Hürden.
Ja.
Und die sind nicht klein.
Ja.
Weil es gibt ja, es ist auch so typisch Deutschland, ne? Es gibt für alles Gesetze und Vorschriften und keiner, nicht mal die Ämter selbst, haben eine Ahnung, wen man fragen muss, wo man nachgucken kann, weil es gibt nicht so eine Checkliste, so, du gründest ein Unternehmen in einem Food-Bereich beispielsweise und dann musst du XXX beantragen, XXX beachten und so weiter und so fort. Nee, jetzt muss man sich systematisch erarbeiten, learning by doing und wenn man Scheiße baut, die Strafe zahlen. Vielleicht sollten wir mal bei Gelegenheit und die Zeit nehmen und für euch Nixinnen und Nixen, für die es wirklich interessant ist, mal sowas erstellen.
Wenn Interesse daran besteht, dann mache ich das gerne, weil es hätte mir wirklich ernsthaft geholfen.
Ja, mir hätte das auch geholfen.
Also ich hätte einfach wirklich so einfach jemanden gebraucht, der gesagt hat, pass auf, du brauchst XY, in dem Antrag sind nur die 3 Seiten für dich wichtig, der Rest egal.
Ja, so ein fucking How-To.
Ja, ganz, es gibt jeden Scheiße, ganz ehrlich. Ich kann mir bei YouTube angucken, wie ich mein iPhone auseinandernehme und zusammensetze.
Oder ASMR-Videos.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, den juristischen Kram habt ihr jetzt einmal gehört. Können wir einen Haken dran machen. Ab jetzt reden wir nur noch über interessante Themen.
Ich habe Hanna wieder was mitgebracht heute.
Ein Nixon-Unternehmen.
Ich habe ein Nixon-Unternehmen mitgebracht. Ich möchte vorab sagen, es ist nicht ganz so aktuell. Also ich habe von diesem Unternehmen schon vor, würde ich behaupten, 1,5 Jahren erfahren. Ich habe keine Ahnung, wie alt es ist. So weit habe ich mich nicht belesen. Aber das Unternehmen heißt Zeptails. Was glaubst du, was Zeptails macht?
Also Zep, wie Septum?
Also Z-A-P-P und dann Zep. Tails wie Geschichten.
Verschriftlichte ASMR-Videos. Nee, ich habe keinen blassen Schimmer. Zeptails habe ich nie gehört. Könnte ich groß sein.
Kein Unternehmen der Zukunft. Aber witzigerweise bist du mit Verschriftlichung schon ganz, ganz richtig eigentlich. Und zwar Zeptails, die Punchline auf der Startseite ist dein WhatsApp-Chat als Buch.
Nee, kann ich nicht. Das ist was?
Dein WhatsApp-Chat als Buch.
Ja, was für ein WhatsApp-Chat?
Das heißt, du kannst, wenn du möchtest, dir einfach ein WhatsApp-Chat, wir können unseren WhatsApp...
WhatsApp?
Wir können unseren WhatsApp. Wir können unseren WhatsApp-Chat nehmen und ihn in einem Buch drucken lassen.
Was habe ich davon?
Du hast ein Buch mit unserem WhatsApp-Chat. Und wie ich vorhin herausgefunden habe.
Ich habe gelernt, Bücher sind oldschool.
Print ist tot. Nein, wie ich vorhin gelernt habe, kannst du auch Sprachnachrichten in dem Buch drucken lassen mittels eines QR-Code.
So.
Das heißt, wenn wir der Meinung sind, dass unser WhatsApp-Chat so legendär und so krass ist, dass er in ein Buch gehört, dass wir in die Bibliothek oder in ein Regal stellen können, können wir das drucken lassen.
So eine Scheiße, ey. Und was kostet das Ganze?
Das kostet von bis. Also die Basics kosten 24 Euro bis 29 Euro. Eine Sprachnachricht auf ihrem Server zu hinterlegen per QR-Code abrufbar kostet nochmal 5 Euro extra. Ich weiß nicht, ob pro Sprachnachricht, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Summa summarum bist du am Ende wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 50 Euro. Das heißt, wenn deine Freundin und dein Bestie so Geburtstag hat und dir fällt gar nichts ein und du hast dir die letzten Jahre schon immer Cheers, Weinaufstrich geschenkt, kannst du jetzt euren WhatsApp-Chat drucken lassen. Vor anderthalb Jahren tauchte das mal irgendwo in meinem damals noch Facebook-Feed auf.
Und wie viele Bücher hast du drucken lassen?
Psst. Hanna, wir wollten nicht darüber reden.
Er schenkt jedes Mal, jeden Geburtstag einem so ein scheiß WhatsApp-Buch.
Ich habe jedenfalls dieses Unternehmen kennengelernt und habe das, genau wie du, total für Schrott abgetan.
Bis du eins bestellt hast.
Nein, ich habe bis heute kein Geld dafür ausgegeben. Aber mein Guilty Pleasure ist, ich bin TV Now Premium-Kunde, weil ich es liebe, Goodbye Deutschland zu gucken. Also früher die Auswanderer oder Goodbye Deutschland. Mhm. Leute mit verrückten Ideen gehen in verrückte Länder und scheitern oder auch nicht. Und wie viele hoffentlich, und wenn nicht, gibt es wieder einiges nachzuholen, kennen bestimmt Malle Jens. Hanna, kennst du Malle Jens?
Nee.
Jens Büchner ist einer der...
Ach doch, Jens Büchner. Ist er nicht tot?
Jens Büchner ist leider tot. RIP in Peace. Jens Büchner ist auch wirklich einer der großen Stars von...
Möchtest du wirklich den Begriff große Stars hier bei einem Mund nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne Jens Büchner seit der ersten Stunde, denn ich habe mit seiner erstgeborenen Tochter Abitur zusammen gemacht.
Ist nicht wahr.
Ja, Jens Büchner kommt auch aus Bad Schmiedeberg. Und das ist ungefähr 25 Autominuten von mir entfernt. Mhm. Und weil strukturschwaches Dunkeldeutschland sind die Einzugsgebiete von Sekundar- und Gymnasialschulen so groß, dass ich mit den Leuten praktisch Abitur gemacht habe. Und Jens Büchner ist, wie du schon angesprochen hast, leider halt gestorben letztes Jahr.
Warum eigentlich?
Ich würde behaupten, es war Lungenkrebs.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob er Raucher war. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Ich glaube, man hat ihn nicht oft rauchen sehen, aber er ist jedenfalls gestorben. Da gab es ein Special zu. Da haben die seine Tochter, die mit der ich Abitur gemacht habe, haben sie die 3,5 Stunden lang begleitet, wie sie auf den Spuren ihres Vaters wandelte.
Mhm.
Und dann war sie am Ende auch bei seiner letzten Frau.
Mhm.
Und da tauchte dieses Produkt plötzlich wieder auf, weil sie kramte plötzlich aus einer Kiste im Buch raus.
So zufällig?
Ja, es war aber nicht von ZTS gesponsert.
Zumindest bist du sicher?
Man hat es nicht offensichtlich gesehen. Und sie meinte halt, ja, sie hat sich den WhatsApp-Verlauf von Jens und ihr aus den letzten 2 Jahren ausgedruckt, weil das im Prinzip die einzige Form der nachlesbaren schriftlichen Kommunikation von den beiden waren. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass in Zeiten, wo man sich keine Briefe mehr schreibt, E-Mails sowieso wahnsinnig unromantisch, ist es die einzige Erinnerungsform, die beiden hatten. Und dadurch, dass das erste Mal dieses Produkt ist ich möchte jetzt nicht immer im Schlimmsten vom Todesfall reden, aber so schlecht ist es eigentlich gar nicht.
Also entschuldige mal, wenn das die einzige Erinnerungsmöglichkeiten an ihrem Vater ist.
Nee, es war, die Frau hat das gemacht.
Oder die Frau, also dann lief da auch einiges schief in deren Beziehung, oder?
Ja, aber wie viel Briefe schreibst du mit Freunden?
Ich habe keine Freunde. Habe ich doch schon erzählt.
Ach scheiße, du bist echt die falsche Ansprechpartnerin.
Nein, also was?
Also natürlich sind Fotos cool. So, ich habe 1 Million Fotos von mir und meinen Freunden, aber...
Aber man hat doch ein Gedächtnis. Also man denkt doch an schöne Sachen zurück. Was bringt mir so ein scheiß WhatsApp-Chat, wo ich 10-mal hin und her eiere, wann ich mich denn mit einer Person treffe oder nicht? Oder ob ich mir mal wieder eine tolle Ausrede einfallen lasse, warum ich denn doch heute nicht komme oder viel zu spät? Das brauche ich nicht verschriftlicht. Also wenn ich mich erinnern will, kann ich meine riesige Möhre auf den Kopf nehmen und mir darüber nachdenken, irgendwie was schön war an den Menschen und an die schönen Momente. Da brauche ich doch keine WhatsApp.
Ja gut, aber die Frau ist irgendwie, keine Ahnung, Anfang, Mitte 40 und sie wird jetzt hoffentlich 3-mal auf Holz geklopft noch die nächsten 40, 50 Jahre leben. Du hast irgendwann auch nicht mehr so viele Erinnerungen. Also auch wenn du das anders siehst, du kaltherziges Miststück. Ich finde, ich war überrascht und ich war in dem Moment so, okay, wow, dieses Produkt hat doch eine gewisse Relevanz.
Ja, dann kennst du ja dein nächstes Geburtstagsgeschenk und ich möchte auch, dass du es dann laut vorliest, damit jeder weiß, was für ätzend langweilige Konversation wir beide führen.
Wow, okay, gut.
Und dann guckst du mal, wie spannend und geil das ist.
Da mache ich dann einen extra Podcast draus, wenn du dann an kalten Herzen gestorben bist, mache ich dann einen Nixon-Pippi-Revival-Podcast und lese nur noch unsere Sprachnachrichten vor.
Du bist einfach verweichlicht.
Ja, ich bin ein sentimentales Kind. Mein Vater ist Ethiklehrer, deswegen bin ich empathisch im Gegensatz zu dir. Kennst du den Film Das kalte Herz? So eine tschechisch-polnische DDR-irgendwas-Verfilmung? Das bist du. Du bist der Mann mit dem kalten Herz. So, und ich bin froh, dass wir endlich die Wahrheit über Hanna Kerschbaumer offenbart haben. Sie ist ein kaltherziges, schizophrenes Business-Miststück.
Freundeloses.
Freundeloses Miststück.
Und in diesem Sinne?
In diesem Sinne, ciao Kakao.
Wow, du hast meine Line einfach geklaut?
Ich hab's geliebt.
What?
Ich hab's geliebt. Ciao Kakao.
Und in diesem Sinne, meine lieben Nixinnen und Nixen, wir hören uns nächste Woche. Ciao Kakao.